Navi on Air, Episode 12, Ersteinrichtung.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich Thomas.
Nun, wie schaut's aus bei dir?
Alles super. Im Moment wird's ja ein bisschen kälter, also da braucht man jetzt schon die dickere Mütze unter dem Helm, wenn man mal eine Probefahrt machen muss.
Naja, es gibt ja den Garmin Tax Trainer. Im Moment werden wir ja mit E-Mails bombardiert von Garmin und da sieht man in dem Video, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wie jemand sein Fahrrad nimmt, dann rausgeht und dann sich dann vor dem absolut schüttenden Regen wieder nach drinnen verzieht und dann natürlich seinen Trainer besteigt und losfährt.
Hoffentlich diesen coolsten Trainer von Taxa, dieses Laufband, wo man einfach so mit dem Fahrrad drauf geht.
Ja, ich habe das nicht so ganz verfolgt. Also es ist nicht so ganz meine Welt, weil ganz ehrlich, ein Garmin-Gerät, das ist doch super wasserdicht. Ich fahre auch bei diesem Wetter.
Ja, also dem Garmin sollte das nichts ausmachen, wenn es draußen im Regen unterwegs ist. Also insofern, ja, sind wir mal gespannt, was da Garmin, die ja Tax gekauft haben, was die uns da noch für Überraschungen bieten werden.
Ja, spannend fand ich dann auch, wie das Ganze präsentiert wird, natürlich mit dem passenden Garmin-Gerät. Aber dann, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, darunter ist ja dann das Varia-Radar zu sehen. Und da habe ich mir gedacht, innen drin trainieren mit einem Radargerät, das ist schon spannend. So vielleicht kommt dann so von hinten die Freundin an und muss dann irgendwie den überholenden Rennradfahrer simulieren.
Also das ist wirklich irgendwie komisch, dass man sowas dann noch da mit anbaut. Also na gut.
Ja, die Helmlampe gibt's ja auch noch. Das kann im dunklen Wohnzimmer ja von Nutzen sein. Hast du die schon mal ausprobiert?
Ich habe die Varia-Lampen noch nicht angeguckt, nee.
Ja, nächstes Paket vielleicht bei dir vor der Tür. Ja, aber ich wollte da was erzählen von Alltrails, denn Alltrails selber erzählt ja nichts. Das ist so offenbar, wenn sie ein britisches Unternehmen wären, würde man sagen, Understatement. Aber in der Tat, wir haben uns ja schon ein paar Mal über den Nachfolger von Gypsies unterhalten und auf dem Portal gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man, wenn man eine Strecke anlegt, auch die Rad- und Wandernetze einblenden kann. Das war ja am Anfang noch nicht der Fall. Das geht jetzt und das finde ich eine klasse Funktion. Das macht es wieder mal interessanter.
Ja gut, sie basteln so Schritt für Schritt, basteln sie ihr Portal einfach weiter. Ne? Und wie das ja leider so ist, Pressemitteilungen und News gibt's immer, wenn irgendwie neue Hardware oder so kommt. Aber für neue Funktionen in irgendwelchen Portalen, da habe ich noch nie eine Meldung gekriegt.
Ja, stattdessen 30% Rabatt auf den Jahrespreis jetzt mal wieder.
Ist ja denn schon wieder Black Friday?
Nee, noch nicht. Das war jetzt eine Meldung, die kam zwischendurch, aber da hätte man ja was reinschreiben können, so was es an neuen Funktionen gibt. Ja, aber es gibt noch ein paar andere Sachen zu berichten. Ich wollte mal vom Deutschen Fahrradpreis erzählen. Ich bin ja in die Jury gewählt worden und war jetzt zum ersten Mal in Berlin und habe mich mit den ganzen hohen Herren und Damen getroffen, die dann an einem Nachmittag über den Deutschen Fahrradpreis entschieden haben, der jetzt zur Messe Essen verliehen wird.
Also das heißt, wir haben noch etwa einen Monat musst du noch leise sein, oder?
Genau, verraten tue ich jetzt nichts. Aber es war schon spannend, das war im Bundesverkehrsministerium. Ich habe dann auch mein Fahrrad irgendwo an den Zaun anketten können, bin mit der Bahn da gewesen, mein Faltrad dabei, hat mich dann dorthin leiten lassen, was kein Problem war, weil es direkt quasi neben dem Bahnhof liegt. Ja, und dann haben wir zusammengehockt und was ich schon bemerkenswert fand, dass es eigentlich noch Luft nach oben gibt, meines Erachtens. Nämlich im Bereich, in unserem Bereich Digitales, da könnte man sich auch mal hinsetzen und sagen, wir reichen mal was ein zum Deutschen Fahrradpreis, irgendwas, was den deutschen Radverkehr nach vorne bringt, ob es im Alltagsverkehr ist oder im Tourismusbereich. Denn da kann man sich sicherlich noch einige Sphären überlegen, wo da was zu machen ist.
Ja, da wäre wirklich die ein oder andere digitale Lösung angebracht. Und da ist noch jede Menge Raum, glaube ich, für innovative Startups.
Genau, ja. Aber jetzt gibt es ja auch Neues auf deinem Blog. Da hast du ja auch ein paar Sachen geschrieben.
Ja, zum einen war recht spannend die Pressemitteilung von Wahoo und Specialized. War ganz lustig, die stand noch unter Embargo. Aber auf der anderen Seite gab es die Apps und Aktualisierungen schon für alle zum Download. Also die Rede ist davon, dass man diesen Crash-Sensor von Specialized jetzt mit seinem Wahoo Gerät koppeln kann. Das hat den Vorteil, wenn ich losfahre, musste ich ja bisher immer noch zusätzlich in die Specialized App reingehen und dort quasi diesen Sensor scharf schalten, dass es, falls ein Sturz erkannt wird, dass er dann die Notrufkontakte informiert. Und jetzt wird dieser Weg abgekürzt. In dem Moment, wenn ich auf meinem Element auf die Starttaste drücke, wird auch der Crash-Sensor im Helm scharf geschaltet. Und das finde ich sehr praktisch, weil die App vergisst man schon mal zu öffnen, aber wahrscheinlich kein Radfahrer vergisst, seinen Radcomputer zu aktivieren.
Das ist wahr. Also das ist ja auch ein Kennzeichen von Wahoo, dass da alles sofort sozusagen aktiviert wird. Das geht ja auch bei Strecken so. Ist das denn ein besonderes Protokoll, was da verwendet wird?
Puh, das ist eine gute Frage. Also Sie werden über das Bluetooth-Protokoll gehen, aber Sie haben eben auf allen Seiten, mussten Sie was ändern, weil bevor du da an die Kopplung rangehen kannst, steht erstmal ein kleiner Update-Marathon ins Haus. Also du darfst die Specialized-App auf dem iPhone aktualisieren, du darfst die Firmware im Helm aktualisieren, du darfst die Wahoo-App aktualisieren und du darfst die Firmware im Element aktualisieren.
Sprich, der Samstagnachmittag ist gesichert.
Genau, das war so Samstagvormittag meine Beschäftigung und am Samstagnachmittag bin ich dann mal mit dem Radl raus und habe das ein bisschen getestet. Und wenn irgendwann seit dem letzten Neustart auch die Specialized-App mal aktiv war, sprich sie noch irgendwo im Hintergrund im Speicher ist, dann hat das auch echt gut funktioniert mit der Koppelung von den drei Geräten, weil es ist ja im Prinzip ist es eine Dreiecksbeziehung zwischen Wahoo Element, Specialized App und Helm.
Aber wem nutzt das jetzt wirklich was? Was muss man dazu haben?
Du brauchst diesen speziellen Helm mit dem NG-Sensor. Du brauchst einen Element Bolt, Classic oder Roam, das ist egal. Und dann kannst du diese Funktion über den Wahoo starten. Und wenn du hinfällst und der Helm erkennt einen Sturz, dann holt er eben über dein Smartphone, das musst du weiterhin mitführen, holt er dann Hilfe, indem er deine persönlichen Notfallkontakte informiert.
Das klingt jetzt so ein bisschen sehr speziell. Eigentlich braucht man ja nur einen Bewegungssensor, der ist ja in jedem Smartphone quasi drin. Und in manchen Smartphone-Apps kann man sogar schon die, wie soll man sagen, die Kräfte einstellen. Also bei Bike Computer Pro habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, die Verzögerungskräfte, die dazu notwendig sind, um diesen Wert auszulösen. Also ich denke mal, das ist jetzt so ein bisschen sehr speziell, oder?
Ja, wobei diese ganzen Beschleunigungssensoren, klar, die gibt es überall. Der Punkt ist, kannst du es wirklich sicher erkennen, ob es jetzt ein Sturz ist oder nicht? Und gerade wenn du dann das Smartphone irgendwo in der Trikottasche hast, dann ist halt die Frage, da sind so viele Dämpfungselemente noch zwischendrin, erkennt der den Sturz wirklich noch sicher?
Wir sollten vielleicht mal auf der Lauffläche eines Reifens dann nochmal so eine Kontaktserie einbauen. Es gab mal einen Reifen, der hieß Specialized Ground Control. Ja, und wenn dann die Ground Control verloren ist, ne, dann weiß die Sensorik, aha, da ist der Radfahrer mit einem Reifen in der Luft und das könnte jetzt ein Sturz sein.
Ja, oder der Mountainbiker hat einen coolen Jump hingelegt.
Ja.
Also es ist maximal schwierig, hier den Crash richtig zu erkennen. Und ich habe ja da auch schon ein paar Erfahrungen mit anderen Geräten gemacht. Also die Garmin-Geräte versuchen es ja im Edge-Radcomputer zu erkennen, ob gestürzt ist. Mhm. Ja, ist auch schwierige Sache. Gut, ich meine, man kann es immer irgendwie simulieren. Gott sei Dank habe ich da nicht so viele Stürze, um es mal wirklich real zu testen.
Also bei mir hat es geklappt. Ich habe mal so einen Edge 820 am Lenker gehabt und habe mich wirklich auf den Rücken gelegt und das hat funktioniert.
Okay, ja gut. Ich meine, das ist natürlich auch ein ganz guter Punkt. Du bist halt recht stabil mit dem Fahrrad verbunden. Ich meine, das andere, was ich im Moment noch habe, ist dieses System von den High-Bike-E-Mountainbikes. Die haben einen Crash-Sensor im Motorbereich eingebaut. Also die können dann auch übers Fahrrad erkennen, ob da ein Sturz passiert ist oder nicht.
Mhm. Ja, kommen wir doch mal zu den Apps. Da gibt's auch was Neues bei dir.
Ja, ich habe mir jetzt mal die Bikemap-App genauer angeguckt. Und ja, die Besonderheit an der App ist wirklich, dass sie, wie der Name schon andeutet, sich komplett auf Fahrradfahrer konzentrieren und nicht noch irgendwelche anderen Sportarten wie Wandern und Schneeschuhwandern und solche Sachen noch irgendwie mitmachen wollen, sondern es geht einzig und allein ums Fahrradfahren.
Ja, aber wenn du doch die einzelnen Fahrradarten dort aktivieren willst, musst du die Pro-Version nehmen.
Richtig, also für spezielle Mountainbike-Touren oder ich glaube auch die Rennrad-Touren musst du in das Abo-Modell der kostenpflichtigen Version investieren.
Und du als alter Komoot-Fan, was würdest du sagen, was ist jetzt so wirklich das USP von der Bikemap-App?
Bikemap ist ganz stark im Bereich Integration für Smartwatches. Also wer da gerne unterwegs ist, der kriegt wirklich da deutlich besser als bei Komoot eine Smartwatch-Integration.
Das ist neu, weil gerade Komoot hat doch sehr viel Energie reingesteckt, die ganzen Betriebssysteme zu versorgen, also sprich Android, Wear OS und dann auch Tizen und so weiter. Und also für Tizen ist mir sowas nicht bekannt.
Ja gut, Tizen ist ja irgendwie, gibt es überhaupt noch?
Na klar, ich habe so ein Ding. Also Tizen ist ja das Betriebssystem der Samsung Smartwatches und da ist schon noch eine kleine, feine Welt, die das nutzt.
Okay. Ja, aber Komoot hat da wirklich bei der Smartwatch-Integration ja rein nur, ich glaube, zwei Datenfelder und den Abbiegepfeil. Und das ist mir einfach zu wenig. Also da erwarte ich schon ein bisschen mehr. Ja, ich werde mir jetzt bei Bikemap dann auch nochmal das Portal anschauen, also zur Planung zu Hause, weil unterwegs die Planung ist schon ein bisschen aufwendiger und neue Punkte hinzufügen und dann wieder in der Liste neu ordnen und so weiter. Ah, nicht ganz so intuitiv.
Ja, da können wir demnächst mal drüber reden. Ich habe mir da mal ein paar Apps angeschaut. Also wie man unterwegs wirklich seine individuelle Tour planen kann, da können wir uns demnächst mal drüber unterhalten. Bei Bikemap fand ich noch interessant, wenn man da das Portal nutzt. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Sache. Allerdings wird man erschlagen von diesen ganzen Fahrradtouren, wenn man hier in irgendeiner Großstadtnähe wohnt. Da sind so viele Touren drin, da weißt du gar nicht, was du nehmen sollst.
Die Filter noch nicht ausreichend stark aktivieren, dass sie die guten von den schlechten Touren irgendwie automatisiert rauskriegen können und das auf die guten Touren reduzieren.
Ja, CMT, Messe, da waren wir beide ja jetzt am vorletzten Wochenende. Das war ja richtig klasse. Die Messekollegen haben uns erzählt, dass es 10-15% mehr Besucher gab. Nach ersten Schätzungen 90.000 Besucher allein an einem Wochenende und bei uns in der Halle 9, da war wirklich die Hölle los.
Das habe ich gemerkt. Ich bin ja mit dem Zug angereist und als ich in die S-Bahn umgestiegen bin, also das war schon kurz vor Tokio-Verhältnissen, dass sie da die Pusher an der Tür gebraucht hätten, um noch die Leute in die Bahn reinzukriegen.
Ja, wir haben eine halbe Stunde gestanden mit dem Auto vor der Messe, bis wir da reinkamen auf den Parkplatz. Also von daher, da wollten alle hin, und zwar direkt am Samstag. Ja, aber da war ja die Frage, was gibt's Neues auf der CMT?
Du warst auf der Bühne, die Show war gut besucht, würde ich mal sagen, oder? Mhm, das war schon das Highlight. Spaß beiseite. Es gab einfach auf der Konsumermesse, gab es jetzt keine großartigen neuen Vorstellungen.
Nee, wir haben ja beide die Bühnenshow gemacht, du warst ja mit dabei und konnten dann das, was es so aktuell gab, den Besuchern vorstellen, aber was ganz Neues gab es da nicht. Aber damit sind wir ja quasi schon bei der nächsten Messe auf der ISPO, jetzt in München, ist ja eigentlich eine Sportmesse, da gab es früher mal auch Stände von Garmin, Suunto und so weiter. Hast du da schon Informationen?
Ein bisschen was habe ich, also ich habe lang gesucht, wie ich überhaupt meinen Tag da rumkriegen werde, weil ich werde ja morgen mal rausfahren, also am Montag. Und ja, Garmin ist da, die haben ja schon im Vorfeld gesagt, dass sie den Stand etwas reduzieren werden. Es ist kein Polar, kein Suunto, kein anderer großer aus der Navigationsecke da. Die einzigen zwei spannenden Firmen, wo ich nochmal vorbeischauen werde, ist einmal die Firma Protegear mit ihrem Notruf-Messenger-Satellitensystem. Und zum anderen hat SpotX ja eine Ankündigung schon gemacht. Und zwar gibt's da diesen SpotX, auch so ein, ich nenne ihn gerne den Satelliten BlackBerry, Notruf-Messenger, auch über Satellitensystem. Und den haben sie jetzt mit einem Bluetooth-Chipsatz erweitert, dass man also jetzt sein Smartphone mit diesem Messenger koppeln kann und da dann wahrscheinlich einfacher irgendwas einstellen oder schicken kann. Wobei, das frage ich mich schon, was willst du noch einfacher schicken, wenn du auf dem Gerät eh schon eine vollwertige Tastatur drauf hast?
Ja, siehst du mal, jetzt kann ich dir was anderes erzählen, denn ich habe mit den Vertrieblern gesprochen von Spot, und zwar im Nachgang zu unserem Bericht über den Jost Kobusch und seine Mount Everest-Besteigung. Und die haben mir gesagt, in der Tat, dieser Bluetooth-Chip, den haben die jetzt eingebaut. Das Gerät kostet irgendwie, ich glaube, 350 Euro und den ohne Bluetooth gibt es für 299 jetzt. Der Mitarbeiter hatte das Ganze schon in Test und meinte, es ist schon einfach bequemer, wenn man das Ganze auf der App laufen lässt, als auf dem SpotX selber. Das ist einfach ein Komfortfaktor von der Eingabe und Ausgabe her.
Das ist so die Sache. Aber warum hast du dann dieses Riesengerät mit Tastatur und Display? Das ist wahrscheinlich wieder so eine Geschmackssache. Also ich habe ja jetzt im Moment hier den A-Life von Protegear da. Und der hat als einziger aus dem Dreier-Club überhaupt kein Display. Und das ist teilweise schon ein bisschen lästig, wenn du siehst, eine LED leuchtet. Ah, es ist eine Nachricht da. Jetzt muss ich also das Smartphone rausholen, muss das Ding koppeln und dann kann ich die Nachricht lesen. Und da muss ich sagen, es ist doch deutlich komfortabler jetzt auf dem großen Spot-Display oder selbst auf dem kleinen InReach Mini Display einfach die Nachricht anzugucken.
Auf jeden Fall. Was vielleicht noch wichtig ist, bei Spot war ja lange Zeit das Problem, dass nicht alle Regionen der Erde mit dieser Zwei-Wege-Technologie erreichbar waren. Das heißt, man konnte zwar einen Notruf absetzen, bekam aber keine Meldung zurück. Da haben die jetzt doch das Ganze erweitert und das Ganze kann man eben auch auf der Spot-Homepage sich anschauen. Also wenn man in irgendein Gebiet der Welt fahren, reisen möchte, kann man sehen, gibt es da diese Zwei-Wege-Kommunikation.
Super, dann können wir jetzt auch im Südpazifik unterwegs sein. Ich glaube, da war nämlich eines dieser Löcher.
Ja.
Neuheiten?
Ja, eine Meldung haben wir noch von Garmin. Garmin Tactics Delta, also wieder eine Multisportuhr. Kannst du dazu was sagen?
Boah, ich habe sie mir ganz kurz angeguckt. Das sah mir sehr militärisch aus und ich habe dann gar nicht groß weitergeguckt in die Richtung. Hast du es durchgelesen?
Ja, also ich habe vor allen Dingen einen neuen Begriff gelernt, nämlich einen Kill-Switch.
Okay, du kannst also damit deinen autonomen Kampfroboter steuern.
Nee, im Gegenteil, du kannst deine Daten löschen.
Ah, okay. Ja, ist ganz gut.
Na, also du wirst gefangen genommen, also vielleicht ein bisschen makabre Diskussion jetzt, aber in der Tat kann ich mir nichts anderes vorstellen, dass du dann aus irgendeinem Grunde deine kompletten Daten löschen solltest, aber Killswitch kannte ich bislang noch nicht.
Ja, ist aber mit Sicherheit da eine sinnvolle Erweiterung von dem Ganzen, weil man muss sich ja, egal in welchem Bereich, um seine Datensicherheit schon mal ein paar Gedanken machen.
Ja, ja, und in Sachen Daten sind wir fast schon jetzt beim Hauptthema, denn wir wollen ja uns darüber unterhalten, wie man ein Gerät einrichtet und damit auch natürlich Daten empfängt und Daten draufspielt. Ja, was kann man denn da eigentlich zu sagen, wenn sich jemand jetzt ein neues GPS-Gerät kauft? Was soll man eigentlich da am Anfang machen? Rein, schauen in die Schachtel, auspacken, losfahren, ist ja bei den wenigsten Geräten möglich, oder?
Genau, also ich bin auf das Thema eigentlich gekommen, weil ich habe in letzter Zeit da mehrere Videos in dem Bereich gemacht, wo ich mal vorstelle, was man denn da als erste Schritte machen soll, wenn man eben sein neues Gerät hat, weil da erreichen uns ja schon ab und zu mal die Fragen, wie man das am besten dann einrichtet.
Und womit fängt man an?
Also mein erster Schritt ist nach dem Auspacken und Abziehen der Displayschutzfolie immer erstmal die Stromversorgung herstellen. Mhm. Also bei den Garmin Outdoor-Geräten, klar, da ist es ganz einfach. Da legt man zwei Mignon-Zellen ein und damit ist es erledigt. Bei allen anderen Geräten würde ich erstmal empfehlen, den Akku aufzuladen und sich da ein bisschen erst nochmal in Geduld zu üben.
Ja, wurde das auch mit der Display-Schutzfolie. Ich habe einige Leute kennengelernt, die kamen dann zu unserem Messestand. Die hatten in der Tat noch diese Originalschutzfolie darauf. Und ich habe denen dann gesagt, also das ist jetzt weder eine richtige Schutzfolie, die man jetzt draußen gebrauchen kann. Die kann man eigentlich abziehen. Aber da gibt es dann, wenn man das schützen will, andere Folien zu. Aber das muss man den Leuten wirklich mal sagen.
Ja, das ist wirklich so ein Thema und dann ärgern sie sich auch, wenn diese Folie dann irgendwie an den Ecken hoch sich rollt und was auch immer, dass das nichts taugt und es ist einfach keine Schutzfolie, die dauerhaft drauf bleibt, sondern es ist eine Transport- und Produktionsschutzfolie.
Genau, ja. Dann schaltet man das Gerät ein und sollte es dann erstmal aktualisieren, oder?
Würde ich auf jeden Fall machen. Also das heißt, je nach Hersteller brauche ich vielleicht sogar erst nochmal ein Programm auf dem Computer. Bei TC-Geräten ist es das Tahuna-Tool. Bei Garmin ist es Garmin Express. Da nochmal Tipp noch an der Stelle, also Garmin Express ist immer kostenlos, weil ich habe schon zwei Mails bekommen von Lesern, die mich gefragt haben, ob man denn dieses Abo für das Garmin Express Premium Schlag mich tot irgendwie machen soll. Ich habe dann erst mal gesagt, was ist da los? Also da scheint es ein paar Abzocker im Internet zu geben, die gute Links irgendwie platzieren und versuchen da noch den ein oder anderen Dollar abzukassieren.
Tja, man kann ja auch die Updates über Basecamp laufen lassen, aber ich denke auch, dass es wichtig ist, das Ganze über Garmin Express zu steuern, weil darüber werden ja nachher auch Karten installiert etc. Das ist vielen Leuten auch nicht bewusst, dieses Garmin Express einzurichten, aber damit soll man in der Tat mal anfangen.
Genau. Und Stichwort Karten ist schon gut, weil die neueren Garmin-Geräte können ja auch ihre Firmware-Updates, wie man so schön sagt, over the air ziehen. Allerdings die Karten-Updates ist mir noch nicht bekannt, dass man die bei Garmin over the air bekommt.
Also du meinst über WLAN?
Über WLAN oder über die App oder irgendwas. Mhm. Also meines Wissens ist der einzige Weg, ein Karten-Update zu bekommen, Garmin Express.
Ja, macht auch Sinn, weil das sind ja dann so 6 bis 8 Gigabyte und das über das WLAN laufen zu lassen, ist einfach nerviger als über die Datenleitung und das kostet ja auch schon manchmal so 3 Stunden.
Genau, wollte ich gerade sagen, also wenn bei einem neuen Edge-Gerät oder wie auch immer das heißt, ein Karten-Update ansteht, dann kann man so mal zwischen 1 und 3 Stunden einplanen.
Je nach DSL-Leitung.
Wobei ich da auch gemerkt habe, das Problem ist weniger das Runterladen aus dem Internet. Das geht recht flott. Man sieht dann wirklich, dass es dann langsam wird, wenn die Daten per USB auf das Gerät rübergeschoben werden.
Gut, also meines Erachtens kann man damit auch noch warten. Bei Garmin Express gibt es ja die Möglichkeit, die Updates einzeln auszuwählen und dann rüberzuschieben. Also da kann man mit dem Kartenupdate ruhig nochmal eine Zeit lang warten.
Ja, also da nochmal rein zu grätschen. Ich würde es nicht machen, weil häufig gibt es da auch Anpassungen zwischen Firmware und Karten, die sich gegenseitig beeinflussen. Und insofern, also die Zeit sollte man sich nehmen und sollte einfach das komplette Gerät einmal auf aktuellsten Stand bringen.
Okay. Ja, dann laufen so ein paar Routinen durch. Will man seine ganzen Daten preisgeben, also sprich die Fitnessdaten, wie groß ist man, wie schwer ist man etc., wann ist man geboren, machst du das?
Ich klick's durch, ja. Und
also du bist 1978 geboren, wiegst 75 Kilo und so weiter, lässt es also so stehen, ne?
Mehr oder weniger, weil ich meine, diese Daten sind eigentlich interessant für den Bereich Fitness. Also da versucht er ja dann irgendwo die verbrannten Kalorien zu berechnen und so. Also für reine Navigation und so sind die Daten vollkommen uninteressant.
Braucht man nicht, ja.
Kann man machen, muss man aber nicht.
Was braucht man noch mehr an Einstellungen? Normalerweise wird ja auch nach der Sprache gefragt. Das ist ja kein Problem. Dann wird man nach der Zeit gefragt. Das sollte man eben 24 Stunden einstellen. Aber das ist es doch auch schon fast, oder?
Im Prinzip ja. Was dann immer noch eine große Frage ist, gerade bei den Outdoor-Geräten, ich stelle ja da irgendwelche Akkus rein, hoffentlich keine billigen Batterien. Was stelle ich denn da jetzt in so einem Oregon als Batterieart ein?
Und, was stellst du ein?
Bei meinen bevorzugten Eneloop-Akkus oder die günstigen vom Rossmann ist es der vorgeladene Nickel-Metall-Hydrid-Akku.
Aha, das habe ich auch nicht verstanden. Warum ist da einmal NEMA-Akkus und einmal vorgeladene Akkus?
Die haben eine unterschiedliche Entladekurve und wir diskutieren da jetzt ziemlich lange über das Thema. Aber das Fazit könnten wir auch sagen, ist vollkommen egal, was du da einstellst, weil es betrifft nach meiner Recherche einzig und allein die Anzeige der vier Balken auf dem Display.
Ja, das ist natürlich entscheidend. Wenn das Gerät sagt, die Akkus sind leer, dann kriegt man ja schon ein bisschen Panik. Und wenn dann doch noch genug Energie drin ist, dann sollte man doch in die andere Einstellung gehen, oder?
Ja, das ist natürlich schon so eine Sache. Aber mein Tipp ist ja in der Richtung immer, fang einfach deinen Tag mit einem frischen Satz Akkus an. Der reicht dir den kompletten Tag. Und dann ist das, was die Anzeige da anzeigt, ist dann auch schon wieder egal.
Das WLAN einzurichten bei den Geräten, die WLAN-fähig sind, das ist dann ja eigentlich auch nicht so ein Problem. Ich sage dann den Leuten immer, wenn ihr zu Hause ein WLAN habt, dann stellt das Passwort auch so ein, dass es eben nicht so super lang ist. Sonst habt ihr dann eben auch ein bisschen Problem, das auf diesen kleinen Mini-Displays der Geräte einzustellen. Aber das läuft in der Regel eigentlich ganz gut.
Ja, also die WLAN-Verbindung klappt ganz gut. Ich meine, bei Wahoo ist sie extrem wichtig. Mhm. Da braucht man sie ganz dringend. Bei Garmin ist sie ja gar nicht, bietet die WLAN-Schnittstelle ja gar nicht so viel Möglichkeiten. Also da geht's ja hauptsächlich um die Punkte bei den Edge-Geräten. Wenn ich heimkomme, dass dann sofort meine Aufzeichnung ins Garmin Connect-Portal und nach Strava und so weiter hochgeladen wird. Wer das haben möchte, ja, okay, aber ansonsten nutzt du die WLAN-Schnittstelle bei Garmin sehr exzessiv?
Exzessiv nicht, aber ich nutze sie schon und interessant sind ja auch dann die Updates, die automatisch kommen. Das finde ich eigentlich ganz praktisch.
Ja, und seit einem der letzten Updates von der Connect IQ API ist es ja jetzt dann auch möglich, dass man, wenn man per WLAN mit dem Internet verbunden ist, dass dann auch die Connect IQ Apps, zum Beispiel Komoot, auf die eigenen Touren im Internet zugreifen kann.
Wird wieder interessanter. Aber da sind wir schon in einer Welt, die dann für einige Nutzer schon sehr komplex wird. Also wenn man jetzt sein GPS-Gerät mit dem Smartphone koppelt und dann diese ganzen Einstellungen vornimmt, also Portale verbindet, überhaupt mal das Smartphone koppelt, neues Gerät auf der Smartphone-App installiert. Gibt es da einen Tipp, wie das relativ einfach geht?
Also bei Wahoo ist es wieder mal ziemlich einfach, so wie bei der Apple Watch auch. Da wird ein QR-Code auf dem Display angezeigt. Man geht in der Wahoo-App mit der Kamera auf diesen Code und zack, bumm, ist das Gerät verbunden. Und das hat bei mir also wirklich immer stabil funktioniert. Bei Garmin ist es dann doch schon gelegentlich mal eine schwierigere Geburt. Da habe ich jetzt rausgefunden, als Supertipp, bevor du dein neues Gerät koppelst, mach einen Neustart von deinem Smartphone.
Mhm. Ja, das ist schon mal ein guter Tipp.
Ja. Anscheinend sind da im Hintergrund noch irgendwelche alten Bluetooth-Geschichten aktiv, was weiß ich, Freisprechung von deinem Auto oder noch die Verbindung mit irgendwelchen Headsets oder so. Und in dem Moment, wenn der Neustart durch ist, dann ist das System wieder aufnahmebereit. Und dann hat's bei mir mit den Garmin-Koppelversuchen immer funktioniert.
Also erst das Smartphone neu starten und dann das Koppeln beginnen.
Genau.
Mhm. Ja, wie sieht's mit den Backups aus?
Ja, da gibt's unterschiedliche Meinungen, die sagen, man sollte direkt nach der Einstellung von seinen persönlichen Vorlieben sollte man da mal den kompletten Speicherbereich auf der Festplatte zwischenlagern. Falls mal was schief geht, dann kann man es wieder zurücksetzen auf diesen Startpunkt. Kann man machen. Wenn, würde ich es allerdings nur wirklich für die Einstellungen machen, weil Karten muss man wirklich nicht ein Backup davon haben, weil die kann man jederzeit wieder über Garmin Express herunterladen.
Ja, also aus meiner Sicht denke ich auch, dieses Speichern, das ist vielleicht mal später notwendig, wobei ich meinen Kunden auch immer sage, lasst bitte nur das auf eurem Gerät, was ihr wirklich braucht für eure Tour, und alles andere speichert auf dem PC. Also die Tracks, die man gerade für die Tagestour oder Wochentour braucht, die gehören da drauf, die Karten dazu, und den Rest, den sollte man woanders speichern.
Also wie immer im Leben der Tipp: Ordnung halten.
Ja, genau. Aus meiner Sicht habe ich jetzt nichts mehr zum Thema Ersteinrichtung.
Nö, das sind die großen ersten Schritte, und ich meine, dann kann man wirklich mal das Einstellungsmenü in einer ruhigen Minute durchgehen und kann sich da wirklich mal die einzelnen Punkte angucken und überlegen, ob man das für sich selbst braucht oder nicht. Und da ist häufig weniger mehr. Also ich denke da jetzt ganz konkret an die verschiedenen Satellitensysteme.
Also du stellst dann nur Empfang GPS ein und nicht GPS und GLONASS zum Beispiel.
So ist es. Also es ist bei mir nur GPS, weil auch ein Kollege aus dem Geocaching-Bereich, der hatte wirklich mal die Möglichkeit, drei identische Geräte da zu haben, hat die mit frisch aufgeladenen Batterien ausgestattet. Und das war das Gerät, was nur GPS hatte, signifikant länger am Laufen.
Okay, ja.
Also batterietechnisch ist gewinnt GPS only. Und was ich ja selbst auch schon in Vergleichsfahrten raus getestet habe, ist, dass der Vorteil von zusätzlich noch GLONASS oder zusätzlich noch Galileo, der ist nicht wirklich da, im normalen Nutzungsbereich. Also ich rede jetzt nicht von extrem tiefen Schluchten im Hochgebirge, wenn gar keine Satelliten mehr gut sichtbar sind, da mag das was anderes sein. Aber gerade auf dem Fahrrad, wo das Gerät ja wirklich super Sicht zum Himmel hat, da würde ich immer GPS-only nutzen.
Also mir ist es noch nicht so aufgefallen, dass es jetzt wirklich so super viel mehr Strom verbraucht, aber kann man ja mal drauf achten. Wir werden sicherlich demnächst nochmal über Galileo reden in diesem Jahr, aber das kommt dann noch.
Okay.
Was ich noch wichtig finde, sind so ein paar Funktionen, die einem später auffallen, wenn man auf der Tour ist. Zum Beispiel wird dann irgendwann mal eine Runde dargestellt. Also Sie haben jetzt Runde 2 erreicht oder sowas. Das ist bei manchen Garmin-Geräten, da ist so eine Rundenfunktion vorprogrammiert. Das finde ich immer lästig. Also die kann man abschalten und gewisse Alarme, die dann auch vorkonfiguriert sind, aber das sind eher die Geräte, die für den Radsport dann vorgesehen sind.
Genau, das sind die Edge-Geräte, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die hauptsächlich für den Radsport vorgesehen sind. Ja, sie sind auch dafür geeignet, aber man kann da ruhig diese Funktionen, also eigentlich alle Autofunktionen habe ich bei mir ausgeschaltet, bis auf die Autopause.
Autopause habe ich zum Beispiel gerade bei den Garmin-Geräten ausgeschaltet, bei den E-Trex Touch-Geräten, weil das wirklich zu einem Missmanagement der Trackaufzeichnung führte.
Ja, bei den Outdoor-Geräten gebe ich dir recht. Bei den Edge-Geräten muss ich sagen, mit dem Fahrrad funktioniert die Autopause eigentlich sehr zuverlässig. Also da muss man schon sehr knifflige Trails ganz langsam fahren, dass es da irgendwie mal zu einem Problem kommt.
Ja, dann sind wir mit dem Thema auch durch.
Einen habe ich noch, da habe ich nämlich mehrfach schon eine Mail bekommen, teilweise mit lustigen Fotos oder Videos. Da blinkt bei mir auf dem Display ein Strich und ein Dreieck. Was Sehr ist gut. denn da los?
Dann war er zu Hause wahrscheinlich.
Nee, als er losgefahren ist.
Hat er keinen Empfang gehabt?
Nee, das ist die Aufforderung, dass, also es.
Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, genau. Das heißt, dann wird er ja eben eingeschaltet werden, dass er eben die Aufzeichnung beginnt.
Genau. Das war die Lösung. Das heißt, wenn du losfährst und die Aktivitätenaufzeichnung läuft nicht und er merkt eine Geschwindigkeit, dann blinkt er mal mit so einem vom Videorekorder vielleicht noch bekannten Pausensymbol und fordert dich eben auf, jetzt mal die Aktivität zu starten. Also die Lösung ist dann rechts unten auf die Starttaste zu drücken und dann ist dieses komische Piepsen und Blinken weg.
Das gibt's auch bei anderen Geräten. Auch der neue Cyclon Navic 400 hat dann eine Meldung. Wenn er eine Bewegung erkennt, dann sagt er Track aufzeichnen, Fragezeichen. Dann drückt man auf die entsprechende Menütaste und dann wird die Aufzeichnung gestartet. Aber das gehört ja eigentlich weniger zur Einrichtung, sondern mehr jetzt schon quasi zur Durchführung einer Track-Navigation. Ne?
Genau. Das ist dann jetzt schon der Übergang zur ersten Fahrt. Und natürlich nicht zu vergessen, bevor man losfährt, lasst das Gerät in Ruhe erstmal unter freiem Himmel liegen, weil ein neuer Garmin, der ist immer entweder in Taiwan oder in Kansas verortet. Also der braucht einen Moment, bis er die aktuelle Position kriegt und während der Fahrt ist es nicht ganz so optimal, sondern erst losfahren, wenn er wirklich die Position hat.
Damit haben wir die Einrichtungsfragen, glaube ich, erstmal durch. Und wenn unsere Hörer dazu noch Tipps haben, da sind wir ja immer gespannt. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche speziellen Probleme, die mal aufgetreten sind. Dann könnt ihr die uns einfach zuschicken und wir kümmern uns drum.
So ist es. Also gerne Feedback, Fragen an uns schicken. Wir nehmen die dann auch gerne mit in die nächste Episode rein und klären das entweder per individueller Mail oder auch gerne mal live on air.
Ja, und was wird jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge passieren? Wo bist du, Matthias?
Wie gesagt, ich werde morgen, sprich Montag, werde ich auf der ISPO sein und danach werde ich mich wieder im Homeoffice um meinen Blog und vor allen Dingen bei mir geht's jetzt um neue Technik im Backend auf dem Blog gehen. Du wirst ein bisschen rauskommen.
Genau, ich werde mit meiner Frau auf der ABF in Hannover sein, eine Freizeitmesse, die läuft 5 Tage lang, vom 29.01. bis zum 2.02., also bis zum Wochenende. Und da haben wir einen GPS-Informationsstand, da werden wir wieder auch per Vorträgen informieren. Ja, da sind Besucher herzlich willkommen, wir haben wieder unsere gesamte Gerätekollektion dabei und zeigen dann gerne, wie das Ganze funktioniert mit der Outdoor-Navigation für Wanderer und Radfahrer.
Super. Und dann hören wir uns wieder am 9. Februar, würde ich sagen.
Und bis dahin wünschen wir unseren Hörern tolle Touren. Nutzt das Wetter, egal wie es ist. Geht raus, das macht immer Laune. Und wenn es auch nur eine Stunde ist, lasst euch gut leiten und bis dahin.
Bis dann. Ciao, pfiat.
Sie haben Ihr Ziel erreicht. We'll be right back.